Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 4. Oktober 2024. Gestern hatte ich die Ehre, an der Premiere des Zürcher Filmfestivals dabei gewesen zu sein. Dieses Filmfestival, das leider negativ in die Schlagzeilen geraten ist, weil es einknickte vor dem Druck der ukrainischen Regierung. Die haben ja mächtig da Dampf aufgesetzt, um einen Film aus dem Programm zu hebeln, der sich aus russischer Sicht mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine befasste. Leider hatte da die Festivalleitung um Christian Junge nicht die Kraft, entgegenzuhalten, und auch die Politik. Ich habe da überhaupt oder fast keinen Empörungsaufschrei gehört. Es ist einfach unglaublich, was sich da diese Regierung herausnimmt. Die Schweiz unterstützt ja die Ukraine entgegen ihrer neutralitätspolitischen Rolle, und zwar zum äußersten Missfallen von mir und vieler Schweizer. Nicht, weil wir gegen die Ukraine sind oder für den Krieg oder sonst irgendetwas, sondern weil wir für die Neutralität und für die Schweiz einstehen. Aber die Schweiz, die Politik, muss man spezifisch sagen, die Schweiz ist eben auch zu einem Staat der Einknicker geworden. Das Einknicken ist zum neuen Volkssport in der Politik geworden. Und das ist eine fatale Entwicklung, denn die Schweiz ist viel zu klein. Wir können uns das nicht erlauben. Wir müssen die Schweiz immer wieder aufrechterhalten. Wir müssen die Volksrechte verteidigen. Und wir dürfen uns da nicht den Schneid abkaufen lassen von irgendjemandem, weder in Brüssel noch in Kiew. Und Herrn Zelensky ist hier mit Verbindung der Freundlichkeit mitzuteilen, dass es ihn gefälligst überhaupt nichts angehe, was in einem Zürcher Filmfestival aufgeführt wird, und diese Drohungen, dass man dann vielleicht sogar mit Protesten oder noch Schlimmerem die Ruhe stören würde. Ich meine, davon darf man sich doch nicht erpressen lassen. Das ist ein Kapitalfehler, der da gemacht wurde. Leider bedauerlicherweise zum 20. Jubiläum dieses Filmfestivals, das ja eine große Errungenschaft darstellt, dem ich auch gratuliert habe in meiner Schweizer Sendung, aber hier jetzt im internationalen Programm muss man darauf hinweisen, dass hier eben leider auch solche Tendenzen bei uns zu beobachten sind. Das war übrigens auch das Thema gestern bei der Live-Sprechstunde. Vielen herzlichen Dank, die große Premiere. Wir hatten Gäste aus Deutschland und eben auch Deutsche haben daran Anteil genommen und mich gefragt, ja, wird die Schweiz da von der Landkarte verschwinden? Habt ihr überhaupt noch die Kraft, dagegen zu halten? Und mich haben diese Wortmeldungen sehr berührt, weil darin eine Anteilnahme zu spüren war, dass eben diese Zuschauer von Daily aus Deutschland eben die Hoffnung auf die Schweiz setzen, dass wir nicht aufgeben. Und wir wollen uns jetzt nicht überhöhen hier in unserer wunderbaren Republik hinter den sieben Bergen. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Schweiz quasi als gallisches Dorf in dieser technokratischen Überflieger-Top-Down von unten nach oben organisierten, zusehends auch gegen die Lebensinteressen vieler Bürger gerichteten EU, ja, einen Lichtblick der Hoffnung der Demokratie und der Freiheit darstellt. Und wenn wir das preisgeben, ist das nicht nur für die Schweiz verheerend, sondern eben auch für die EU. Ich möchte also hier die Schweizer auch motivieren, auf keinen Fall den Willen erlahmen zu lassen, den Willen zur Schweiz, denn, und das ist die gute Nachricht, der Schweiz kann nichts gefährlich werden, weder Zelensky noch Putin noch sonst jemand, auch Frau von der Leyen nicht, der Schweiz kann nur etwas gefährlich werden, die Schweizer, wenn sie nicht mehr an der Schweiz festhalten. Nun, Kibun, Live Read, gesprochene Werbeanzeige. Bei der Schweizer Ausgabe habe ich es ja im Einstiegsfuror, ich bin fast wieder in seine Brandrede hineingerutscht, habe ich dann den Live Read an den Schluss gesetzt, jetzt aber setze ich ihn an den Anfang. Beim ständigen Gehen auf harten und ebenen Böden kommt es häufig zu Schmerzen, wobei konventionelle Schuhe die Füße stärker und die Gelenke bei jedem Schritt belasten. Kibun-Schuhe mit der in der Schweiz entwickelten Luftkissensohle schaffen hingegen Abhilfe und ermöglichen ein schmerzfreies Gehen und Stehen. Die patentierte weichelastische Sohle vermittelt ein einzigartiges Laufgefühl und sorgt für Entspannung und Training in einem. Dadurch verbessert sich nicht nur die Körperhaltung, auch die Schmerzen werden gelindert. Statt den gesamten Bewegungsapparat mit dem falschen Schuhwerk zu belasten, unterstützen Kibun-Schuhe sanft ihre Gelenke und Muskeln vom Rücken bis zu den Füßen. Spüren Sie den Unterschied? Schmerzen werden reduziert und der Körper kommt wieder in sein natürliches Gleichgewicht. Und das Beste, Kibun-Schuhe kann man ausprobieren, eine Operation nicht. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh aus der Schweiz, aus der Ostschweiz, unternehmerisch, idealistisch gestaltet, finden Sie unter www.kibun.swiss, www.kibun.swiss, Kibun mit Y geschrieben. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Der Tag der deutschen Einheit nötigt dem kleinen Schweizer Respekt ab. Wir schauen mit einer großen Bewunderung und Anerkennung auf diese Wiedervereinigung. Ja, da ist viel Kritisches darüber gesagt worden, zu Recht. Und diese Wiedervereinigung ist auch noch nicht gänzlich vollzogen. Wir haben auch darüber gestern gesprochen. Die Mauern, die Todesstreifen, die eisernen Vorhänge, sie sind gefallen, aber es sind Brandmauern gesetzt worden. Aber die Brandmauer stellt gegenüber der damaligen Mauer doch einen zivilisatorischen Fortschritt dar, auch wenn man vielleicht sich das vollständige Verschwinden von Mauern gewünscht hätte. So weit sind wir noch nicht in Deutschland von außen betrachtet, aber es geht in diese Richtung und ich kann Ihnen sagen, wir haben in der Schweiz auch unsere Brandmauern oder unsere Brandmäuerchen, aber das funktioniert nicht, das geht nicht. Sie können zum Glück noch können Sie nicht gegen die Lebensinteressen der Menschen in der Demokratie zu lange handeln. Das geht einfach nicht. Und da dürfen wir schon auch nicht verzweifeln. Wachsam bleiben, ja, aber wissen Sie, die Europäer sind über Jahrhunderte hinweg ein ziemlich renitentes Völkergemisch immer gewesen. Und auch relativ mitleidlos, wenn es darum ging, kurzen Prozess zu machen mit Führungspersönlichkeiten oder eben Führungsschurken, deren man dann überdrüssig wurde. Und deshalb, auch wenn manchmal der Anschein so zu bestehen scheint, dass da von oben, und es wird natürlich versucht, von oben die Leute auszuhebeln, auszugrenzen, ihnen die Volksrechte aus der Tasche zu ziehen, sie zum Schweigen zu bringen, sie zu zensurieren, ihnen übers Maul zu fahren mit der Reitpeitsche von oben, die Arroganz da, dieser Herrenreiter und Ochsenfrösche, dieser aufgeplusterten und Supermoralisten, die ja gar nicht die Moral im Munde führen, sondern im Prinzip nur die Egozentrik. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Sie reden von den höchsten Werten und meinen sich selbst, um andere einzuschüchtern, um andere in die Ecke zu treiben, in ein schlechtes Gewissen einzujagen. Dagegen hilft nur etwas: Nein sagen. Einfach nicht mitmachen. Hinter diesem Moralismus, der natürlich in Deutschland vor allem, natürlich, selbstverständlich, auch aufgrund der Geschichte, alle möchten ja auf der guten Seite stehen. Man möchte ja nichts mehr auf seine Weste kommen lassen. Das hat natürlich einen speziellen Appeal. Man muss auch Verständnis haben. Die Deutschen werden auch reflexhaft, vor allem die Politiker aus dem Ausland, immer kritisiert, auch moralisch mit der Geschichte und so weiter. Aber man muss dem widerstehen, denn hinter diesen moralisierenden Ochsenfroschposen steht exakt, genau, überhaupt nichts. Da steht nichts dahinter. Es ist eine reine Pose, eine reine Allüre und das darf man sich nicht bieten lassen. Leider wird eben auch diese Wiedervereinigung, diese großartige Errungenschaft, von der man ja nicht annahm, dass sie so friedlich und unblutig verlaufen würde, übrigens auch dank dem großen Entgegenkommen der Russen, die man damals über den Tisch gezogen hat. Ich habe es ja in meiner Brandrede vor kurzem gesagt, in meiner Brandrede gegen die Brandmauer, Einsprache bei Weltwoche Daily. Man hat den Russen versprochen, wir kommen kein Inch weiter in den Osten. James Baker, man kann es nachlesen. Ja, man hat es nicht vertraglich festgelegt. Und die Russen waren damals auch zu schwach, um das einfordern zu können. Sie haben es dann später auch nicht mit der nötigen Entschlossenheit bekämpft in diesen wirren 90er Jahren. Und der Westen hat es ausgenützt, wie natürlich die Russen auch schon Schwäche ausgenützt haben, gewisser Völkerschaften und anderer in ihren geopolitischen Verwicklungen. Das ist halt auch Realpolitik. Aber als Sieger haben sie die Verantwortung und man hat da einfach den Russen, man hat ihnen einfach falsche Versprechungen gemacht. Und man vergisst heute in dieser ganzen Russland-Obsession, in diesem kalten Kriegsfilm, vor allem in Deutschland, dass das heutige Deutschland auch dank dem friedlichen Abzug der sowjetischen Truppen sich wieder vereinigen konnte. Es ist sehr wenig Dankbarkeit zu spüren und das wissen, das merken natürlich die Russen. Und jetzt, wir waren beim Moralismus, missbrauchen natürlich Politiker diese Wiedervereinigung und auch wieder diese Überlegenheit, diese Pseudo-Überlegenheit, diese Arroganz auszuspielen. Und das hat mir nicht gefallen, jetzt von außen betrachtet bei der Rede des Bundeskanzlers, der hier noch einmal diesen Tag der Wiedervereinigung benutzte, den Tag der Einheit, um auf Teile, beträchtliche Teile der Wählerschaft im Osten, ja, herunterzublicken oder herunterzupredigen und sie zu kritisieren und sie zu verleumden und sie schlecht darzustellen und ihnen einen Schlötterling anzuhängen, wie wir in der Schweiz sagen. Und das ist nicht gut, dass Politiker, die eben selber im Belagerungszustand sind, denen die Schwelle davonschwimmen, dass sie solche Tage benutzen für diese primitive Parteipolitik, für diese primitive Innenpolitik. Jetzt muss man natürlich immer auch da wieder den Zweifel sozusagen auch an der eigenen Wahrnehmung in Beschlag nehmen oder in Anschlag bringen und unterstellen wir mal Herrn Scholz, dass er tatsächlich sich ernsthafte Sorgen macht und alles ist eine Folge von Missverständnissen. Aber wenn man so etwas missversteht, eine Entwicklung zum Beispiel im Osten Deutschlands, wenn man dieses Unbehagen missversteht, dann zeigt zumindest die Aussage, dass sich dieser Kanzler der Möglichkeit, dass er etwas missverstehen könnte, gar nicht mehr bewusst ist. Und das ist auch nicht gut, wenn Sie als Politiker ohne Selbstzweifel an Ihren moralischen Urteilen gegen beträchtliche Teile der Bevölkerung festhalten. Das ist nicht gut. Ministerpräsidentin und Bundeskanzler sind da in Schwerin aufgetreten am Fest der deutschen Einheit. Es ist einfach gegen dann die AfD gegangen. Und da wünschte ich mir, wo sind die Politiker in Deutschland aus den traditionellen Parteien, die sich für die Versöhnung einsetzen, die sagen, ja, auch wenn uns da, mir als SPler, bestimmte Entwicklungen nicht passen, die bei euch laufen, in der Politik, ihr seid da tolle Deutsche, ich finde es fantastisch, dass ihr dabei seid. Da fehlt einfach irgendwo die Größe, die Begeisterung. Da ist man in dieser Zerknirschung, in diesem ganz kleinen Luftschutzkeller des Denkens angelangt, wo man sich in diesen freudlosen Verästelungen verliert. Also das ist schade. Und dann schreibt, die Medien unterstützen das natürlich, anstatt das zu hinterfragen. Die Medien versagen komplett, wie bei Corona. Es geht gleich weiter. Alles schwarz-weiß. Vor allem, man steht einfach hinter diesen Regierungsnarrativen, hinter diesen Regierungserzählungen, der Regierungspropaganda. Dabei haben wir ja in Corona schon gesehen, dass das nichts ist, dass man das ja eigentlich hinterfragen müsste. Aber jetzt, wo wird denn hinterfragt die offizielle Ukraine-Position der Bundesregierung? Wo wird da diese kalte Kriegspropaganda in Zweifel gezogen durch die Medien? Oder eben jetzt diesen Missbrauch eines Tags der Einheit durch parteipolitische Zwecke? Ja, was schreibt da der Kommentator in der Frankfurter Allgemeinen? Gefragt ist die Einheit der Demokraten. Die Demokraten! Entschuldigung, das ist auch wieder so ein Gaunerwort. Ich misstraue allen, die sagen, ich als Demokrat, ich als Liberaler. Da geht bei mir schon die innere Alarmsirene los, wenn einer bei mir so kommt. Ich als Demokrat quasi. Jetzt musst du dich aber warm anziehen. Bist du auch so ein wunderbarer Demokrat wie ich? Merken Sie etwas? Sie reden von Demokratie, aber Sie meinen sich selbst. Das ist eben dieses Ochsenfrosch-Syndrom. Da müssen Sie gleich mal sagen, Entschuldigung, jeder, der sich anschreiben muss als Demokrat, der ist offenbar keiner, weil man sonst nicht merken würde. Das ist wie einer, der nicht zeichnen kann und ein Haus zeichnet, das aussieht wie ein Kreis, da muss er unten dran schreiben, Haus. Und sonst merkt es gar keiner. Das ist so diese Art von Selbstdeklaration jener, die etwas vorgeben, was sie offensichtlich nicht sind. Denn sonst müssten sie sich ja nicht vorgeben. Also hört doch einmal auf mit diesen Selbstdeklarationen, mit diesen Selbstauszeichnungen. Ich als Demokrat, da können Sie sicher sein, da kommt ein Nicht-Demokrat Ihnen entgegen. Was noch nicht heißt, dass Sie dann automatisch einer sind. Aber man darf es eben nicht an die große Glocke hängen, das ist peinlich. Israels Wirtschaft trotzt dem Krieg. Eine Schlagzeile auch heute Morgen. Israels Wirtschaft hält sich auch nach einem Jahr des Krieges wacker, doch die Aussichten sind düster. Klar, natürlich kann auch Israel nicht permanent einen Krieg führen. Und diese Situation im Nahen Osten ist heillos. Und ich verweigere mich hier einfach ganz klaren, eindeutigen Hüftschussurteilen der Moral. Ich verurteile diesen Totalschaden an der Zivilbevölkerung in Gaza, selbstverständlich, aber ich kann eben nicht ausblenden, wie die Israel-Basher und die Israel-Dauerkritiker, dass eben dieser Eskalation oder diesem Krieg ein fürchterliches Massaker zugrunde liegt. Und hören wir doch mal auf, naiv zu sein. Ich meine, diese Hamas-Leute, die haben ja ganz genau gewusst, was sie damit heraufbeschwören, wenn sie das machen, in dieser Situation. Die haben ja ganz bewusst diese Bombe in die hineingeworfen. Und da misstraue ich eben auch dieser falschen Eindeutigkeit. Immer Leute schreiben, aber Herr Köppel, Sie müssen Israel härter kritisieren. Dann bekomme ich Zuschriften, aber Herr Köppel, Sie müssen die arabische Seite härter kritisieren. Entschuldigung, Freunde, was bringt es eigentlich, wenn ich das eine oder das andere kritisiere? Meinen Sie, das hat irgendeine Auswirkung? Ich muss mir doch die Frage stellen, was ist unser Anteil da? Wo können wir eingreifen? Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich überfragt. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Ich finde, wir sollten den Nahostkonflikt nicht in Europa importieren. Und hier mache ich jetzt mal eine Unterscheidung. Ich habe noch nicht gesehen, dass israelische oder jüdische Zuwanderer in der Schweiz oder in Europa mit terroristischen Anschlägen ihre Konflikte aus ihrer Weltgegend in der Schweiz, in Deutschland oder sonst wo ausgetragen hätten. Aber bedauerlicherweise muss ich sagen, dass nicht wenige Exponenten einer anderen Glaubensgemeinschaft hierher gekommen sind, um ihren Bürgerkrieg oder ihre Unzufriedenheit, die ja legitim sein mag, ich will das denen gar nicht absprechen, aber die sich doch die Freiheit und eben auch die Widerrechtlichkeit herausnehmen, uns mit diesem Krieg direkt zu behelligen. Jetzt würden die natürlich argumentieren, ihr seid ja sowieso involviert, weil ihr unterstützt ja dann Israel wieder. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, dass wir durch unsere Migrationspolitik uns diese Kriege herbeiholen, im Glauben vielleicht, wir könnten die Welt heilen durch unsere Migrationsausschweifungen, können wir nicht. Bescheidenheit, Demut. Und manchmal muss man auch sagen, hier kann ich nichts beitragen. Hier ist weniger mehr, vielleicht auch weniger Empörung, weniger Emotion, weniger Eindeutigkeit. Das ist ein ganz zentrales Thema. Also hier, man muss auch die Ambivalenz, die Mehrdeutigkeit aushalten können. Aber was das große Problem ist, und da frage ich mich, wo steht jetzt zum Beispiel, wenn ich die EU anschaue, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, das ist doch das Fatale. Wir befördern auch das Unheil im Nahen Osten, indem wir uns an dieser propagandistischen Kriegstreiberei gegen Russland und China beteiligen. Weil damit vereiteln wir auch die Zusammenarbeit zwischen den Großmächten, um auch auf solchen Kampfschauplätzen friedensstiftend zu wirken. Dann könnte eine ganz andere Situation entstehen. Und anstatt, dass wir uns jetzt über Israel empören oder über die Hamas, könnten wir uns ja vielleicht einmal über die von uns gewählten Politiker oder indirekt gewählten oder nicht gewählten ernannten Politiker etwas stärker Gedanken machen, die durch ihre Vorgehensweise diese Konflikte eben noch verschärfen. Also schaut mir mehr etwas in den Spiegel, schauen wir mehr in den Spiegel als immer auf die anderen. Reaktionen auf die Wahl, Gott stehe uns bei. Oh, jetzt wird der Gott angerufen. Muss man auch in der Politik immer sehr kritisch sein. Ich glaube, dass Gott uns immer beisteht. Das ist noch interessant. Also Gott stehe uns bei, dieser Aufruf, den würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, weil ich sage, Gott steht uns sowieso bei. Ich meine, wir sind getragen von Gott. Wir unterstehen Gottes Gnade. Alles, was ist, ist Gottes Gnade. Alles, was wir geschenkt bekommen haben, unsere Talente, wir können da gar nichts machen. Meinen Sie, wir können den Allmächtigen bestechen? Wir können dem Allmächtigen sagen, hey, jetzt solltest du vielleicht mal da uns beistehen. Steh nicht immer dem anderen bei, komm mal zu uns. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Gott stehe uns bei. Zwischen Entsetzen und Erschöpfung, österreichische Kulturschaffende machen sich Gedanken über den Ausgang der Nationalratswahlen. Ja, die Kulturschaffenden. Ich bin ein großer Fan der Kultur und ich bin auch ein Fan der Kulturschaffenden. Und ich habe da eine große Toleranz, obwohl ich als Filmkritiker früher viel auch zerreißen und verreißen müsste. Aber man muss auch hier sehen, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Also nur weil einer sich Kulturschaffender nennt, hat er damit noch kein tieferes Verständnis von der Politik. Genauso wenig wie ein Eishockey-Goalie oder ein Fußballmittelstürmer mehr von Politik versteht, weil er großartige Tore schießt oder Tore zu verhindern weiß. Muss man sich immer etwas im Hinterkopf behalten. Nur sind die Eishockey-Goalies und die Fußballstürmer in der Regel etwas bescheidener beim Absondern politischer Meinungen, während eben die Kulturschaffenden meines Erachtens bei der Politik oft ihrem Auftrag nicht gerecht werden. Denn auch die Kulturschaffenden könnten ja ein kritisches Element sein. Aber die meisten sind ja auch total konformistisch, sind für den Staat, sind für die staatlichen Narrative. Warum? Ja, weil sie der Staat finanziert. Die meisten Künstler leben eben von der Kultur. Und das Lustige ist, von den Steuern, von den Subventionen. Und das Lustige ist aber, dass die Kulturschaffenden dann immer das Selbstbild von sich entwerfen. Ja, wir sind auch die ganz grossen Widerstände und Dissidenten, wir sind ganz kritisch, sie merken gar nicht, dass sie alles eloquente und auch schreiberisch begabte oder malerisch begabte Propaganda-Abteilungen sind, kleine der staatlichen Entwicklung. Immer wieder schön, wie man die eigene Verblendung, den Balken vor dem eigenen Auge nicht sieht, um sich dafür dann umso vehementer über den Splitter im Auge eines anderen zu echauffieren. Und ich möchte mal den Kulturschaffenden sehen, der sagt, Entschuldigung, dieses Einvernehmen bei der FPÖ, alle gegen Kickl, alle gegen die FPÖ, das geht mir jetzt auf den Wecker, jetzt bringe ich hier mal eine andere Meinung. Wo sind denn hier eigentlich die kulturellen Dissidenten? Die haben ja nicht mal den Mut, ihrer eigenen Szene zu widersprechen. Ja, kann man von denen erwarten, dass sie zum Beispiel, wie in den Ländern, die heute verteufelt werden, Ungarn, Russland, wo es Dissidenten gab, die unter Einsatz und Riskieren ihres Lebens sich mutig zu Wort gemeldet haben, oder in der DDR. Haben viele der westlichen Kulturschaffenden dafür jemals Anerkennung gezollt, oder bilden sie sich ein, sie seien die großen Widerstandskämpfer, dabei sind sie im Grunde die angepasstesten, die man sich vorstellen kann. Das wäre vielleicht mal ein Gedanke, den man etwas vertiefen sollte. Ein buntes Meer aus Positionen, Friedensdemos in Berlin, Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis sei da aktiv gewesen, das finde ich jetzt großartig, das finde ich toll. Ich teile nicht alles, was Frau Wagenknecht macht, sowieso nicht, darum geht's gar nicht. Aber toll ist, dass sie in Deutschland auch wieder Politik haben, auch Politik, die an Einfluss gewinnt. Die AfD darf man da auch erwähnen, die wird immer etwas in die Schmuddelecke gestellt, aber die engagieren sich auch für das, vielleicht mit anderen Motiven, mit anderen Mitteln als das BSW. Aber die sind für den Frieden. Und da muss man auch pragmatisch sein. Die Friedensleute, die sollen sich doch zusammenschließen. Und ich habe kürzlich in einer Diskussion gesagt, auch in der Schweiz, zum Fabian Molina, das ist ein Nationalrat, mit dem ich nicht das Heu in allen Fragen auf der gleichen Bühne habe, weiß Gott nicht. Aber ich unterstütze sein Engagement für den Frieden. Ich finde das gut und ich finde es toll, dass wir in der Schweiz noch Sozialdemokraten haben, die für den Frieden reden und nicht nur für den Krieg. In Deutschland gibt es nicht mehr viele davon. Ein Rolf Mützenich wäre zum Beispiel so einer. Aber der wird ja auch immer zusammen gedeckelt. Sarah Wagenknecht und die BSW haben mit dem Thema Frieden im Ukraine-Krieg bei Wahlen gepunktet. Das wird zumindest attestiert. Und es gibt einen gemeinsamen Brief von Michael Kretschner, Mario Vogt und Dietmar Woidke. Wir wollen eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands. Interessant. Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg sowie der Thüringer CDU-Vorsitzende treten in einem Gastbeitrag für einen Waffenstillstand in der Ukraine ein. Meine Damen und Herren, es bewegt sich etwas. Und da können Sie jetzt Danke sagen an BSW und AfD. Das würden die nicht machen, wenn das nicht von dort Druck gäbe. Und das zeigt Ihnen eben, dass die deutsche Demokratie nach wie vor funktioniert. Auch wenn Ihnen das Gegenteil manchmal vorkommt. Aber das sind Entwicklungen, das sind Lichtblicke am heutigen Morgen. Der Papst will eine Harmonie in der Vielfalt und die Kirche habe den Missbrauch kaschiert. Ja, die Kirche, die katholische Kirche, die ist im Zentrum der Kritik. Und natürlich hat es da Missbrauch, Vertuschung gegeben und natürlich auch moralische Anmaßung. Bei uns kann es so etwas im Missbrauch nicht geben. Wir sind ja Mitglied der Kirche, wir sind ja Kardinäle, wir sind Bischöfe, wir sind da die höchsten Würdenträger und überhaupt. Es gibt die Anmaßung in der Kirche, der Institution, und deshalb vermutlich wegen dieser moralischen Anmaßung, oder weil wir natürlich in der Kirche sind, sind wir moralisch etwas Besseres. Also kann es doch diesen Missbrauch gar nicht geben. Und wenn es ihn gibt, dann dürfen wir ihn nicht zugeben. Das sind fatale Mechanismen, die zeigen natürlich, dass eben in der Kirche auch Menschliches und allzu Menschliches waltet. Aber wer ist denn da selber Lupen und Blüten rein und der werfe dann den ersten Stein? So geht's eben auch nicht. Das heißt, natürlich ist die Kirche eine zutiefst menschliche und auch menschlich durchseuchte Institution und allen menschlichen Abgründen ausgesetzt. Aber der falsche Schluss, der daraus gezogen ist, dass man daraus die Kirche vernichten sollte und Kirchenaustritte. Klar, wenn du dich in Sicherheit bringen musst vor irgendeinem Priester, der da dir nachstellt, da kann ich es verstehen. Aber wenn man aus moralischem Protest austritt, dann finde ich das nicht richtig. Wenn ihre Institution in Schwierigkeiten ist, in schwierigen Zeiten, wenn es Missbrauch gibt, dann müssen sie erst recht dabei bleiben. Und darüber habe ich übrigens gesprochen gestern mit dem Tobias Haberl, einem tollen Autor aus München, Autor der Süddeutschen Zeitung, vor allem des Magazins. Und er hat ein Buch geschrieben, Unter Heiden, warum ich trotzdem Christ bleibe. Und das läuft ziemlich gut an den Verkaufsständen. Und wir haben eben über Glauben, über Religion, über Gott gesprochen, auch über sein neues Buch. Tobias Haberl werden wir gleich ausstrahlen. Das ist fantastisch. Und die Theologie, der Glaube, ein riesiges Thema. Glauben heißt, meine Damen und Herren, Glauben heißt Vertrauen. Und Glauben ist dem Wissen überlegen. Wissen Sie warum? Weil das Wissen beschränkt sich nur auf den Verstand. Der Verstand kann aber nicht alles erfassen. Und wer glaubt, der weiß, dass es über den Verstand hinaus eben noch Bereiche gibt, gibt, die wir verstandesmäßig nicht erfassen können. Also ist das Glauben rationaler als das Wissen. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Denken Sie darüber nach, schreiben Sie mir. Ich freue mich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war's. Und jetzt geht's gleich wieder weiter für mich. Ich habe schon die nächste Station anzupeilen. Ich freue mich. Alles Gute. Bis bald. Definitiv werde ich mich zurückmelden. Versprochen. Wann? Wir werden sehen. Spätestens am Montag. Vielleicht vorher. Ich bin dann noch etwas unterwegs die nächsten beiden Wochen. Auch mit der Familie. Nicht mehr ganz regelmäßige Einschaltungen. Lassen Sie sich überraschen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank.